Also habt schon gemerkt, es geht so ein bisschen um Konflikte. Da jetzt von Loriot zwischen den beiden Ehepartnern, wo vielleicht auch kommunikativ ein bisschen schief läuft. Und ja, so lustig die Szene vielleicht auch ist, hat es uns vielleicht auch so ein bisschen, oder kennen wir solche Sachen ja vielleicht von der Arbeit, von unserer eigenen Familie, vielleicht auch aus der Gemeinde, dass wir vielleicht kommunikativ irgendwas schief läuft und wir dann, ja, dass da so Konflikte auftreten. In der Familie vielleicht wirklich wegen dem weichen oder harten Ei. Und ja, hier in der Gemeinde vielleicht wegen anderen Themen. Und ich denke, noch mehr kann das sein, wenn man sich schon ganz lange kennt und so aufeinander so ein bisschen eingeschossen hat und ja, vielleicht auch die Eigenarten des anderen einen dann immer so ein Tropfchen dazu gut und dann irgendwann vielleicht doch das überläuft. Und auch in der Bibel findet man solche Beziehungen, die ja belastet sind, die vielleicht sogar zerbrochen sind. Und ganz am Anfang in der Bibel findet man schon zwei so Beispiele, wo das recht gut illustrieren. Zum einen ist da Jakob und Jakob versündigt sich an seinem Vater und vor allem seinem Bruder Esau gegenüber. Also es ist ja so, der Esau soll eigentlich gesegnet werden als erstgeborener Sohn und der Jakob durch Tricks und durch die Hilfe seiner Mutter erschleicht sich dann diesen Segen. Und dieser Segen, das war was ganz Wichtiges im alten Israel, weil er ist dann sozusagen, auf ihm geht dann dieser Segen, der auf dem Vater lag, über und er ist dann quasi der Nachfolger insgesamt. Und die Beziehung zu Esau ist dann auch ziemlich zerbrochen. Und Esau sagt dann, und wir können es lesen, und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen: Die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also die Beziehung zwischen zwei Brüdern ist so nachhaltig zerbrochen, dass Esau sagt, ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um, sobald mein Vater gestorben ist, und er war zu der Zeit schon relativ alt, da bringe ich ihn um. Jakob wird dann von seiner Mutter gewarnt und flieht dann ganz weit weg. Er hat vielleicht auch an Kain und Abel gedacht und war sich dann von der Ernsthaftigkeit, von den Plänen von Esau auch überzeugt. Und aber auch die Söhne von Jakob machen später diese Erfahrung. Die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern ist auch ziemlich kaputt. Josef hat ja so Träume und erzählt die dann auch ganz offen zu seinen Brüdern und stellt sich so über sie und sagt: Hier, ihr werdet euch alle vor mir verbeugen irgendwann. Und die Brüder finden das natürlicherweise nicht ganz so glücklich und sind dann nicht ganz so glücklich drüber. Und die sind letztendlich dann so sauer auf ihn und dass er auch von seinem Vater so bevorzugt wird und so der Lieblingssohn ist, dass sie ihn auch umbringen wollen. Das machen sie dann zum Glück nicht, aber sie werfen ihn erst in eine Zisterne und verkaufen ihn an Sklaven. Also seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Als sie nun von Ferne sahen, er in der Nähe kam, beschlossen sie ihn heimlich umzubringen, und sie sprachen zueinander: Siehe, da kommt der Träumer. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen: Ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was an seinen Träumen wird. Wie gesagt, das passiert dann nicht. Es kommt dann zu einer Karawane und sie verkaufen ihn dann als Sklaven nach Ägypten. Man könnte jetzt sagen, okay, das sind ja ganz krasse Geschichten. Die wollen ja immer, wenn die Beziehung zerstört ist, den anderen gleich umbringen. Wenn wir so in die junge christliche Gemeinde schauen, da hören wir auch von Streitigkeiten. Und zwar nicht Streitigkeiten, die jetzt mit dem, ja, wo Tod angedroht wird, aber wo es trotzdem ganz schön zur Sache geht. Wenn wir an die Diskussionen denken, wenn es um Beschneidung geht oder was mit den Heidenchristen machen soll, da hat es ganz schön geknallt in der jungen christlichen Gemeinde. Und auch später wird dann von Konflikten berichtet, die nicht immer im Frieden enden. Paulus und Barnabas zum Beispiel, die dann einfach halt getrennte Wege gehen. Und auch wenn wir heute in unsere Gemeinde schauen, und vielleicht sogar in unsere Gemeinde, dann finden wir auch solche gestörten Beziehungen, wo es mal geknallt hat oder irgendwas vor sich hinkugelt. Also mich würde es zumindest sehr erstaunen, wenn das nicht so wäre, wenn es das nicht geben würde. wenn wir uns nochmal diese biblischen Berichte so vor Augen führen und vielleicht auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, wo uns das in unserem Leben begegnet ist, dann stellen wir fest, dass die Ursache von diesen gestörten Beziehungen meist Sünde und Schuld ist. Schuld, die wir an anderen begangen haben, wo wir schuldig geworden sind. Und manchmal ist es ja auch so, dass diese Schuld dann nie als solche benannt wurde und nie um Vergebung gebeten wurde. Es hat mal gerumpelt und danach reißt man sich zusammen, sagt man ja so schön, und dann kugelt es aber alles so im Hintergrund vor sich hin und irgendwann kommt es vielleicht wieder zum Vorschein. Und ich hatte dann neulich so ein Erlebnis, habe ich mit einem Arbeitskollegen geredet und der ist eigentlich ganz nett und so weiter. Und dann kam es auf die Eltern zu sprechen, weil ich gesagt habe, ja, wir fahren wieder mal in die Heimat und besuchen hier meine Mutter und meinen Bruder und so weiter. Und auch, dass ich mich so drauf freue und so weiter und die Kinder sich freuen. Und da ging es auf einmal los. Der war total verbittert seinen Eltern gegenüber und konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man sich freut, zu denen zu fahren. Und da war ganz lange, früher ist irgendwann mal was passiert. Und das hat er mitgeschleppt und das hat seine Erziehung über Jahrzehnte hin zu seinen Eltern quasi kaputt gemacht. Und ich denke, manchmal sind es einfach so diese Sachen, die einfach totgeschwiegen werden, das in der Familie, aber vielleicht auch in der Gemeinde. Wenn wir so bei Jesus schauen, Jesus war dieses Thema total wichtig. Es gab so zwei wichtige Themen, die ich bei Jesus entdecke. Einmal Versöhnung mit Gott, dass wir quasi immer ewiges Leben haben können. Und dann aber auch Versöhnung untereinander. Jesus redet da ganz oft über dieses Thema. Ich weiß nicht, ob das Thema bei seinen Jüngern so ein großes Thema war. Es wird ja dann auch ab und zu mal berichtet von Streitigkeiten, die sie so ein bisschen untereinander hatten. Aber das sind eigentlich ganz wenige Fälle. Ich denke, Jesus kannte einfach die Herzen der Menschen zu gut und hat gewusst, ja, das ist so ein Punkt, da muss ich ihnen viel mitgeben, weil das ist echt ein Problem. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du nun eine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja, wenn wir im Gottesdienst sind und dann vielleicht auch am Abendmahl vor den Altar treten und das Kreuz anschauen, dann fällt uns vielleicht das eine oder andere auf, wo wir auch schuldig geworden sind gegenüber anderen. Im Abendmahl richten wir unseren Blick ja auf Gott und bringen in unsere Schuld, die wir vor ihm begangen haben. Und Jesus sagt hier, ja, wenn du vor den Altar trittst, dann denk darüber nach, ja, was habe ich auch anderen gegenüber, wo bin ich da schuldig geworden? Und bring das erst in Ordnung. Die Pharisäer damals haben gesagt, wenn du also die Beziehung zu Gott ist das absolut Wichtigste. Das heißt, wenn du in den Tempel gehst, ist das Wichtigste, dass du die ganzen Ordnungen da einhältst, dass du deine Opfer bringst, dass du dich mit Gott gut stellst. Und erst danach kommen die Beziehungen zu den Menschen. Und was Jesus hier sagt, ist, es bringt nichts, wenn du deine Opfer bringst, wenn du zu Gott kommst und all deine Sünden bekannt hast, aber dich nicht um die Beziehung zu deinem Mitmenschen kümmerst. Jesus sagt, geh dann erst hin und kümmere dich um die Beziehung zu deinem Mitmenschen und dann kannst du zu Gott kommen und kannst Gottesdienst feiern, kannst ihm deine Opfer bringen. Für die Pharisäer war das, was Jesus da gesagt hat, ein ziemlicher Skandal. Für uns heute ist es, okay, gut, Abendmahl, kommen vielleicht noch in irgendwelche Konflikte, soll ich jetzt vielleicht doch nicht gehen und erst mich versöhnen. Aber für die Pharisäer damals war das ein absoluter Skandal, weil er hat sowas gesagt wie, hat diese Ordnung, die sie aufgestellt haben, komplett aufgelöst damit. Weil er gesagt hat, kümmert euch um eure Mitmenschen und schaut, dass ihr da ja Versöhnung erfährt und dass das unheimlich wichtig ist. Später führt Jesus das dann noch weiter. Petrus kommt da zu ihm und fragt, ja, Jesus, wie oft soll ich dem meinem Bruder dann vergeben? Also wenn mir da jetzt was auffällt vor dem Altar, wie oft soll ich denen jetzt vergeben? Und ich lese vor aus Matthäus 18. Soll ich ihm bis zu 7-mal vergeben? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 7-mal 7-mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knecht abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf der Knecht sich nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und gab ihn frei und erließ ihn seine Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, da war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn er nicht jedem seinem Bruder vom Herzen seine Verfehlungen vergibt. Eigentlich war Petrus ja im Vergleich mit den Pharisäern auch wieder ziemlich gnädig. Laut deren Gesetz musste einem Bruder quasi nur 3-mal vergeben und nach dem 3. Mal konnte man sich quasi von ihm lossagen, konnte er quasi wie ein Heide für einen sein. Und Petrus verdoppelt diese Anzahl ja und rundet noch ein bisschen auf, als er sagt, ja, reicht 7-mal. Also war schon relativ gnädig dem gegenüber. Und Jesus sagte, nee, 7-mal 7-mal sollst du vergeben. Die 7 steht ja in der Bibel für diese Vollkommenheit, für die Perfektion. Eigentlich sagt Jesus hier, du sollst den anderen unendlich oft vergeben. Also eigentlich sollst du überhaupt gar nicht mitzählen, sondern wenn ich deinen Bruder um Vergebung bitte, dann sollst du ihm vergeben. Und quasi keine Strichliste führen und dann bis irgendwann ein Limit erreicht ist. Und das Gleichnis, das Jesus dann erzählt, soll es eben illustrieren. Und für mich sind da so 3 Dinge so wichtig geworden. Wenn wir Sachen von Gott vergeben haben, also wenn wir von Gott diese Vergebung empfangen haben, dann sollen wir eben so diesen vergebenen Geist entwickeln, dass wenn ein anderer kommt, ja, wir eben auch vergeben können. Im Gleichnis steht ja, der eine Diener hat 10.000 Talente vergeben bekommen und wollte dann dem Nächsten dann sozusagen 100 Denare quasi nicht erlassen. Das heißt, das sind riesen Größenordnungen dazwischen, zwischen diesen beiden Schuld. Und manchmal denke ich mir, ja, wenn ich überlege, was Gott mir vergeben hat an Schuld, dann ist oftmals das, was der andere an mir schuldig geworden ist, wirklich nur so ein kleines Müh davon. Und deswegen denke ich eben, dass wir, wenn wir die Vergebung sehen, die Gott uns zugesprochen hat, dass wir eben ja auch diesen vergebenen Geist entwickeln sollen, immer bereit zur Vergebung sein sollen. Der zweite Punkt ist, ja, wir sollen Gott imitieren. Wenn es uns irgendwann mal schwerfällt, jemanden zu vergeben, denke ich, da können wir immer auf das Kreuz schauen, also dieses unvergleichliche Zeichen von Vergebung. Das heißt nicht, dass wir dann automatisch dann jedem immer alles vergeben können. Manchmal gibt es da Sachen, die sind wirklich sehr belastend und wirklich massive Sachen, aber wir können immer wieder zum Kreuz schauen und so ein Vorbild auch an Gott nehmen. Und der dritte Punkt ist, und das ist mir wieder neu so ein bisschen aufgestoßen, als ich das Gleichnis gelesen habe. Zum Schluss sagt Jesus ja, dass uns nicht vergeben wird, oder wir können nicht damit rechnen, dass uns vergeben wird, wenn wir unserem Mitbruder nicht vergeben. Und ich habe dann ziemlich lange darüber nachgedacht, was heißt das eigentlich für uns Christen? Weil eigentlich ist ja Christus für uns gestorben, wir sind mit Gott versöhnt. Aber wieso sagt Jesus dann hier, So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeden seiner Brüder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Ich bin noch nicht 100%, ich habe noch keine 100%ige Lösung für diese Stelle, wie ich die genau verstehen soll. Aber für mich war es so ein bisschen, ja, unsere Sünden, die uns von Gott trennen, die sind uns durch Christus vergeben. Wir bekommen ewiges Leben, wenn wir an Christus glauben. Aber diese Schuld, die eben zwischen uns und unserem Mitchristen, unseren Brüdern und Schwestern steht, die kann eben unsere Beziehung zu Gott auch belasten. Die kann unser Leben belasten. Und wenn wir das eben nicht bekennen und aus der Welt schaffen, dann wird es eben weiter unsere Beziehungen in der Gemeinde, unsere Beziehungen untereinander belasten. Vielleicht ist das so ein Ansatz, wie wir mit dieser Stelle umgehen können. Was mir noch aufgefallen, ich habe ja schon gesagt, für Jesus war das ein relativ großes Thema, diese Vergebung, diese Einheit der Geschwister untereinander. Und für mich kommt es auch ganz besonders im Gebet, das Jesus zum Schluss seines Lebens spricht, im Johannes 17 ist uns überliefert zum Beispiel, zum Ausdruck. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollsten Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus betet hier also, dass wir als Christen so eine ähnliche Beziehung untereinander haben, wie Jesus mit seinem Vater hatte. Und das ist eigentlich ein ziemlich krasses Gebet, wo ich gar nicht weiß, wenn das eine Aufforderung an uns ist, wie wir das überhaupt schaffen sollen. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich hätte Jesus doch wissen können, dass das überhaupt nicht funktioniert mit uns Menschen. Also da muss sich jemand anders suchen, mit dem er Gemeinde bauen will, wenn er das so haben möchte, so eine ähnliche Beziehung untereinander wie er mit seinem Vater. Aber ich denke, Jesus war das eben so wichtig, dass er das eben in seinem Gebet so zum Ausdruck gebracht hat. Und auch später, Paulus schreibt auch später im Kolosserbrief, sonst sieht man als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und über dies alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu diesem seid ihr ja berufen in einem Leib und seid dankbar. Also Paulus hätte das sicherlich nicht geschrieben, wenn das nicht auch da in der Gemeinde ein Thema gewesen wäre. Was mir da so aufgefallen ist, Paulus und Jesus haben da so noch so einen Punkt drin, der für mich in der Predigtvorbereitung so ein Stück weit auch neu war oder ich wieder neu erkannt habe. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Beide haben also diesen Punkt als klaren Kontrast zur Welt identifiziert. Wo die Welt im Streit lebt, sollen wir eben anders da sein als Gemeinde. An der Gemeinde, an dem Umgang miteinander, untereinander und an dieser Bereitschaft zur Vergebung soll eben die Welt erkennen, soll die Welt Jesus erkennen. Selbst wenn du sagst, ich bin nicht für Straßenevangelisation geboren, ich weiß gar nicht, wie ich Leute evangelisieren soll und dich immer gefragt hast, wie du den Missionsbefehl erfüllen sollst, hier steht eine Möglichkeit, vergebe deinem Bruder, vergebe deiner Schwester. Das war für mich so eine total interessante Erkenntnis. Wir sollen Jesu Liebe verkündigen, indem wir Frieden, indem wir Vergebung untereinander haben. Und in der weltlichen Literatur gibt es ja tausende Bücher, die sich mit diesem Thema befassen. Streitschlichtung, Aussprache, wie kann man danach weiterarbeiten. In meinem beruflichen Kontext komme ich mit dem Thema auch immer wieder in Berührung, wenn es zwischen irgendwelchen Mitarbeitern knirscht und dann muss man Gespräche moderieren und so weiter. Und wir können das sicherlich eine richtige Reihe darüber machen, und so alle, um alle Aspekte zu beleuchten, wie man sowas macht, wie man da wieder Vergebung, Versöhnung, wie man Aussprache hinbekommt. Und es kommt auch immer auf den Kontext an, auf das Thema, auf den Konfliktpunkt. Also rede ich also mit Arbeitskollegen, rede ich mit Nachbarn, Ehepartnern, Geschwistern. Um welches Thema geht es eigentlich? Und das macht dann natürlich einen riesengroßen Unterschied. Aber ich möchte euch noch drei praktische Punkte mitgeben, die so ein bisschen helfen können, solche Sachen aufzulösen. Den ersten Punkt hatte ich relativ vom Anfang schon angesprochen. Ja, den Punkt, wo der andere schuldig geworden ist, den ansprechen. Manchmal sagt mir etwas oder tut etwas und das kommt beim anderen total verletzend an, obwohl man es überhaupt nicht böse gemeint hat. Und wenn dieser es dann nicht anspricht und mir es nicht sagt, dann kann es nicht geklärt werden. Und dann schwebt es manchmal noch so jahrelang über den Köpfen, bis es dann irgendwann bei so einem großen Knall sich Bahn bricht. Und der andere weiß dann vielleicht gar nicht mehr, okay, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da mal was war. Deshalb ist es eben wichtig, solche Sachen anzusprechen. Der zweite Schritt ist Vergebung zusprechen. Wenn der erste Schritt getan ist, finde ich es ganz wichtig, dass man auch explizit diese Vergebung zuspricht. Einfach, ich vergebe dir. Oder sowas reicht. Nur einfach denken, ja, der andere weiß ja schon, ich habe ihm vergeben und so. Ich denke, das reicht nicht. Sondern muss wirklich ja sagen, ich vergebe dir. Es muss dann ja auch kein großer gefühlsmäßiger Ausbruch mit viel Tränen und so weiter und so fort sein, sondern einfach nur das auszusprechen, finde ich wichtig. Und der dritte Punkt, ja, Gott um Vergessen bitten, habe ich ihn mal genannt. Also Gott zu bitten, dass er das, was da vorgefallen ist, aus euren Herzen und aus eurem Gedächtnis zu entfernen, damit es eben nicht wieder hochkommen kann. Also vergeben und vergessen, dass es dann ja nicht mehr neu aufs Tablett gebracht werden kann. Manche bezeichnen das auch als Heilung und gibt ganz viele Begriffe dafür, je nachdem, wie man da fragt. Der Name ist letztendlich egal. Es geht darum, dass Gott die Sache, also egal, ob ihr jetzt schuld wart oder Opfer wart oder beides, dass er das einfach euch nicht weiter belastet und die Beziehung nicht mehr belastet. Und ich denke, nur Gott kann eben diese dauerhafte Heilung schenken. Er kann eben dieses Wunder tun, dass vergebungsbedürftigen Menschen ja damit eine Gemeinde baut. Und ich denke, diese drei Schritte sind für uns da sehr wichtig. Heißt das jetzt, wir können immer nach einer kurzen Entschuldigung einfach so weitermachen wie davor? In manchen Fällen, in Extremfällen ist das nicht immer möglich. Wenn die Schuld zu groß ist, wenn die ja, Verletzungen zu eindrücklich sind, dann ja, heißt es manchmal auch, man muss getrennte Wege gehen. Manchmal auch für eine gewisse Zeit. Und hier kommt dann oftmals auch die Frage auf, ja, muss ich in so krassen Fällen wie Gewalt und so weiter, muss ich da trotzdem vergeben? Und die moderne Psychologie sagt dazu, ja, solltest du. Allein schon aus deinem Eigennutz heraus solltest du vergeben, weil Unvergebenheit belastet dich, zerstört dich, wird dein ganzes Leben überschatten. In manchen Fällen wird das alles mit einem Satz erledigt sein. In manchen Fällen wird es aber ganz viele Gespräche brauchen. Deswegen haben wir auch ein Seelsorger-Team, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn das sowas ist, das euch begleiten kann. Ja, Streit und gestörte Beziehungen gehen nicht immer gut aus. Paulus und Petrus hatten ja auch ziemlich Krach miteinander und sind dann auch erstmal getrennte Wege gegangen. Paulus ist erstmal weg von Jerusalem gegangen. Die Sache mit Kain und Abel ist ja bekanntermaßen auch nicht besonders gut ausgegangen. Aber es gibt eben auch so Highlights, die gut ausgegangen sind. Als Jakob nach der Geschichte, der ist ja weggegangen, ist er von seinem Bruder Esau geflohen, nach vielen, vielen Jahren zurück in die Heimat kommt, war er sich nicht sicher, ob die Zeit wirklich alle Wunden geheilt hat. Und dann passiert was, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Also hat er so gewisse Vorkehrungen getroffen, ihr könnt das gerne mal im 1. Mose 33 oder 30 bis 34 mal nachlesen. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Also für mich ist das so ein mutmachendes Beispiel, dass selbst diese große Schuld zwischen Jakob und Esau, dass das vergeben werden konnte und ein Neuanfang möglich war. Amen.